Ja, am Freitag ist wieder 1. Mai. Schön, dass wir den Feiertag haben. Wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, wie habe ich das erlebt? In der DDR, zur Zeit vor der Wende im Sozialismus. Immer am 1. Mai, am Kampftag der Arbeiterklasse, mussten sich die Werktätigen von den volkseigenen Betrieben zur Kundgebung in der jeweiligen Stadt einfinden. Erscheinen absolut Pflicht. Dort wurden sie dann mit Fähnchen der DDR, sogenannten sozialistischen Winkelementen, ausgestattet. Dann musste man im Demonstrationszug mitmarschieren oder als Zuschauer winken. Dabei wurde natürlich auch zahlreiche Transparente getragen. Vorwärts zum 11. Parteitag der SED. Es lebe der erste Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden, war darauf zu lesen. Wobei man natürlich auch aufpassen musste, dass die Transparente an der richtigen Stelle platziert waren. Ich habe mal gehört von Leipzig, da war an der großen Brücke ein großes Transparent dran. Wir stürmen die Höhen des Sozialismus. Und unten drunter stand lichte Höhe 4,50 Meter. Ja, und anschließend an diese Machtdemonstration wurden dann die Fahnen und Transparente wieder eingesammelt, dass sie nicht im nächsten Mülleimer landen. Am nächsten Tag waren dann die Zeitungen voll von Berichten, wie begeistert die DDR-Bürger von ihrem Land und ihrer Parteiführung waren. Ortswechsel. Wir begeben uns ins gelobte Land. Nein, nicht in die Bundesrepublik, sondern nach Israel. Genauer gesagt nach Jericho. Eine Stadt, die ist ca. 25 Kilometer nordöstlich von Jerusalem und 8 Kilometer vom Jordan entfernt. Eine bedeutende Stadt zur damaligen Zeit, ein Handelszentrum. Dieser Stadt näherte sich eine Gruppe Reisender, Jesus und seine Jünger. Sie waren unterwegs nach Jerusalem. Es war nicht das Spiel, die Reise nach Jerusalem, sondern es war bittere Ernst für Jesus. Und wahrscheinlich war nicht nur Jesus und die 12 Jünger, so eine ganze Menge Volk unterwegs. Da plötzlich, da hörten sie Schreie. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Ein blinder Bettler saß am Wegesrand. Und sofort wurde er von einigen zurechtgewiesen. Aber er schrie noch viel lauter. Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und Jesus, er hält an. Wir lesen in Lukas 18. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus, was möchtest du von mir? Herr, antwortete er, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, du sollst sehen können. Dein Glaube hat dir geholfen. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott. Und auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre. Auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre. Das war eine Machtdemonstration Gottes. Das sprach sich um wie ein Lauffeuer. Dieser Jesus, er hat diesen blinden Bettler geheilt. Hast du das schon gehört? Und jetzt zieht dieser Jesus mitten durch unsere Stadt Jericho. Das muss ich sehen, den muss ich sehen. Und dann lesen wir weiter in Lukas 19. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorbeikam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren aber alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Eine altbekannte Geschichte, die kennt jeder von der Sonntagsschule her. Und trotzdem wollen wir mal tiefer hineinschauen. Der erste Punkt: ein kleiner Mann, ein großer Gauner. Nun drängten sich die Leute am Straßenrand. Jesus, er kommt durch diese Stadt, durch unsere Stadt Jericho. Und jeder will ihn wenigstens mal gesehen haben. Endlich war mal was los in der Stadt, eine Neuigkeit. Und auch Zachäus ist unter den vielen Neugierigen. Er wird uns als ein kleiner Mann beschrieben. Und zugleich ist er ein großer Gauner. Was, wie? Ein Zollbeamter? Ja, sogar ein Oberster der Zollbehörde. Das heißt, Zachäus, er überwachte wahrscheinlich einen recht großen Zollbezirk und er ließ andere Zöllner für sich arbeiten. Das Geschäft lief gut, Jericho war eine hervorragende Handelsstadt. Und so wird unserem Text auch extra betont, dass Zachäus reich war. Er hatte es zu was gebracht. Er hatte sich hochgearbeitet vom Lehrling, beim Zoll nennt man die Filzstift, zum Oberzöllner. Das ist doch eine Karriere. Und doch war Zachäus hier kein angesehener Bürger in der Stadt, sondern ein verhasster Mann. Nicht nur, dass er seinen Reichtum nicht immer gerade ehrlich verdient hat. Zöllner hatten ja nicht nur überall die Nase, sondern auch die Finger drin. Nein, noch schlimmer. Zachäus, er war ein Überläufer. Er arbeitete für die römische Besatzungsmacht. Er war einer der übelsten Sorte von Menschen. Das war so, wie wenn es vielleicht in der DDR rauskommen ist, dass einer für die Stasi, für die Staatssicherheit gearbeitet hat. Der hatte dann meist nichts mehr zu lachen und wurde von allen gemieden. Mit so einem will ich doch nichts zu tun haben. Das ist doch ein Verräter, ein Ekel, ein Gauner. Mit dem bin ich fertig. Und genauso ging man auch mit Zachäus um. Als der jetzt an den Straßenrand kam, um Jesus zu sehen, da ließ ihn keiner nach vorne, dass Zachäus auch was sehen konnte. Nein, alle rückten schnell ein bisschen zusammen. Jetzt können wir es dem mal zeigen. Sie versperrten ihm den Weg und die Sicht. Soll der doch bleiben, wo er ist, auf den nehmen wir jetzt keine Rücksicht, dachten vielleicht die Leute. Aber Zachäus, er findet einen Ausweg. Zöllner finden immer einen Weg, zu dem zu kommen, was sie wollen. Und da er seinen Kopf nicht nur zum Tragen der Dienstmütze hat, kommt er auf eine kluge Idee. Er rennt ein Stück die Straße entlang und klettert auf einen Maulbeerbaum. Das sind so richtig große, kräftige Straßenbäume mit oft recht ausladenden Ästen. Na, das muss ja ein Bild gewesen sein. Sicherlich zum Lachen. Der oberste Zollbeamte der Stadt, er klettert auf den Maulbeerbaum und versteckt sich im dichten Blätterwerk. Ein Zollbeamter auf der Lauer, ein Zollbeamter in gehobener Stellung auf einem Baum, ein höherer Beamter sozusagen. Und da, schon kommt Jesus näher. Zweitens, ein kleiner Mann, eine großartige Begegnung. Ich lese gerade nochmal Vers 5. Als Jesus an den Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Überall am Straßenrand stehen Menschen, wie auf einer Demonstration der Macht am 1. Mai in der DDR. Aber diese Menschen hier in Jericho, die sind freiwillig da. Sie sind neugierig. Sie wollen den sehen, der Menschen heilen kann, der den Lazarus in nur 25 Kilometer entfernten Bethanien auferweckt hat, der vor den Toren der Stadt einen Blinden, den Bartimäus, sehend gemacht hat. Den wollen sie nun selber mal sehen. Und ganz sicher wollen die Menschen am Straßenrand auch gesehen werden. Das tut doch gut, oder? Außer einem, Zachäus. Aber genau unter diesem Maulbeerbaum bleibt Jesus stehen und sieht zu Zachäus hinauf. Zachäus, komm schnell herunter. Ich will dich heute besuchen, bei dir Einkehr halten. So sagt Jesus zu ihm. Zu ihm, der sich in seinem sicheren Versteck weiß. Zu ihm, mit dem doch niemand was zu tun haben möchte. Und dieser Jesus, er kennt sogar seinen Namen. Ja, Jesus kennt ihn, auch wenn er kein Namensschild mit Oberzöllner Zachäus trägt. Jesus, er kennt auch dich mit Namen. Er kennt dich. Für mich wäre es manchmal schön, ich würde mir besser die Namen behalten. Ich würde die Namen ein bisschen merken. Ich muss mal meine Frau vorschicken, dass sie sagt, hallo, Emil. Oh, ich war der Emil, ja gut. Wenn ich bloß Namen besser behalten könnte. Aber Jesus, er kennt deinen Namen. Warum? Weil er dich geschaffen hat. Weil er der Schöpfer allen Lebens ist. Zusammen mit Gott, seinem Vater. Im Psalm 139, Vers 13 steht: Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Oder in Jeremia 1, Vers 5: Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. In Jesaja 43, Vers 1 steht: Doch nun spricht der Herr, der dich, Jakob, geschaffen hat und der dich, Israel, gebildet hat. Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Er, Jesus Christus, kennt deinen Namen. Er sieht dich und er weiß auch, wo du dich verstecken willst. Sicherlich versteckst du dich nicht im Blätterwerk eines Maulbeerbaums, vielleicht aber hinter deinem PC, vielleicht hinter deiner vielen Arbeit oder deiner frommen Fassade. Ein bisschen Jesus, ein bisschen Kirche oder Gemeinde, ja, das kann ja nicht schaden. Jesus mal sehen im Vorbeigehen, naja, aber mehr brauche ich eigentlich nicht. Sich verstecken wie Zachäus. Wie oft machen wir das? Bloß nicht sein Gesicht zeigen, sein wahres Ich. Nur so aus der Ferne mal zuhören. Mal sehen, was die Gemeinde, was der Gottesdienst mir heute zu bieten hat. Die Predigt, naja, die sollte mal mein Geschäftskollege oder vielleicht mein Nachbar hören. Aber mir hat das doch alles nichts mehr zu sagen. Versteckspielen. Versteckspielen kann auch Sünde bedeuten. Wie damals im Garten Eden. Was hat Gott gesagt? Mensch, wo bist du? Warum versteckst du dich? Warum verstecken wir uns? Weil uns Sündenerkenntnis, unsere Sünde, sie macht uns Angst. Wir verstecken uns. Diese direkte Konfrontation mit Jesus, vielleicht willst du das gar nicht. Aber Jesus, er kommt dir entgegen. Jesus möchte dir begegnen. Vielleicht sagt er dir heute, komm mal runter von deinem Maulbeerbaum, von deinem hohen Ross, deiner Selbstgerechtigkeit, deiner Selbstzufriedenheit. Ich will dir begegnen. Hör endlich auf mit deinem Versteckspiel. Er ruft dich. Ich will noch heute in deinem Haus einkehren. Zachäus, er glaubt seinen Ohren nicht zu trauen. Jesus hat ihn gerufen, ihn, mit dem doch niemand was zu tun haben will. Wegen ihm unterbricht Jesus seine Reise nach Jerusalem. Für ihn nimmt sich Jesus Zeit. Zachäus, er ist wertvoll in Jesu Augen. Und deshalb klettert Zachäus so schnell er kann runter. Er kommt wieder auf festen Boden zurück. Und er nahm ihn auf mit Freuden. Ja, Zachäus ist begeistert, dass Jesus sich Zeit für ihn nimmt. Die Umstehenden, die Neugierigen am Straßenrand, die sind natürlich gar nicht so begeistert. Was? Zu dem? Gerade zu dem kommt Jesus? Zu diesem Sünder? Zu diesem Gauner? Warum hat er nicht mich gesehen? Da wäre ich doch viel eher mit einem Besuch von Jesus an der Reihe gewesen. Die Selbstgerechten, sie denken an ihre Taten für Gott, an ihre Spenden, Kirchensteuern, ihr theologisches Wissen, an ihren Dienst für andere und für Gott. Das müsste doch Jesus belohnen mit einem Besuch bei mir. Ich hätte doch das mal verdient. Wie gut, dass sich Jesus nicht nach unseren Maßstäben richtet. Er sucht nicht die Selbstgerechten, die scheinbar Frommen, die Scheinheiligen. Er sucht die Verlorenen, die Einsamen, um die sich niemand mehr kümmert. Menschen, die bei uns vielleicht an letzter Stelle stehen. Sie kommen bei Jesus zuerst. Die Letzten werden die Ersten sein, steht in Matthäus 19, Vers 30. Wo stehe ich eigentlich? In der Reihe der Zuschauer, der Selbstgerechten? Aber es geht weiter. Der dritte Punkt, kleiner Mann, große Wende. Ich lese nochmal Verse 6 bis 10. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab. Und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Kleiner Mann, große Wende. Denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Zachäus nahm ihn auf mit Freuden. Zachäus, er wird hier nicht nur zum Gastgeber. Es ist übrigens das einzige Mal, dass Jesus sich selber irgendwo einlädt. Zachäus wird nicht nur zum Gastgeber, sondern er nahm Jesus auf mit Freuden. Die Begegnung mit Jesus wird Zachäus zur Herzenssache. Er nimmt Jesus mit Freude in sein Herz, in sein Haus und in sein Herz auf. Diese Umwandlung nennt die Bibel Bekehrung oder Umkehr. Umkehr. Stell dir vor, du fährst mit deinem Auto in eine unbekannte Stadt. Auf einmal merkst du, dass du in eine Sackgasse geraten bist. Entweder wieder mal nicht aufgepasst oder das Navi hat gesponnen. Da hilft es nicht, Gas geben und durch, einen Gang höher schalten. Da gibt es nur eine Lösung. Umkehren, zurück. Und genau das tut Zachäus in der Begegnung mit Jesus. Nur so wird er aus einem Geld- und Neugierigen Mann ein neuer Mensch, ein Nachfolger Jesu. Und Jesus folgen, das hat Folgen. Das hat Zachäus sehr schnell begriffen. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Das ist nicht etwa eine Bedingung, um Jesus aufzunehmen, sondern eine Folge, eine Frucht der Umkehr. Jesus möchte nicht dein Geld, dein Reichtum, dein Besitz, deine DVD-Sammlung, deinen PS-starken Wagen oder dein Traumhaus. Er möchte dich. All dein Reichtum ist doch sowieso nur ein Geschenk. Ein Geschenk oder eine Leihgabe Gottes an dich. Es gehört dir doch sowieso nur maximal bis zu deinem Tod. Jesus aber hat Interesse an dir, an einer Beziehung zu dir. Und das geht über den Tod hinaus. Aus dieser neuen Beziehung zu Jesus darf dann auch ein neues Leben, eine neue Lebensweise entstehen. Jesus drückt es so aus: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Das heißt, hier ist etwas heil geworden. Eine neue Beziehung von Zachäus zu Jesus. Bestimmt eine neue Beziehung auch zu seinen Mitmenschen. Und ganz gewiss auch eine neue Beziehung zum Geld. Was Jesus und Zachäus jetzt beim Essen, beim gemeinsamen Essen alles miteinander besprochen haben, das wissen wir nicht. Es wird uns nicht berichtet. Wichtig ist nur, dass durch die Begegnung mit Jesus das Leben des Oberzöllners Zachäus Heilung erfuhr, dass es neu wurde. Jesus möchte auch dein Leben heil machen. Er möchte dir begegnen. Vielleicht sagst du: Ja, mit Geld, mit Reichtum, da habe ich überhaupt kein Problem. Das ist nicht mein Problem. Ich bin ja kein Zollbeamter im Staatsdienst. Da magst du recht haben. Aber Zachäus hatte eigentlich auch ein anderes Problem noch. Aufgrund seines Berufes und seiner Betrügereien war er nicht nur reich, sondern auch ganz arg einsam geworden. Er litt darunter, dass ihn alle verachteten, dass er keinen Kontakt mehr hatte, keine Beziehungen. Und gerade diesen Menschen sieht Jesus und besucht ihn. Jesus kennt seinen wunden Punkt und legt den Finger da rein. Vielleicht kennt ihr die Geschichte vom reichen Obersten oder reichen Jüngling, die uns im Kapitel 18 berichtet wird. Ein Reicher fragt, wie er das ewige Leben bekommen kann. Er erklärt Jesus, dass er bisher alle Gebote gehalten hat, dass er noch nie jemanden umgebracht hat und wahrscheinlich sogar das Gemeindemotto auswendig kennt. Auf so einen muss doch Jesus stolz sein. Aber hier legt Jesus auch den Finger in den wunden Punkt und sagt zu ihm, hey, verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Hier geht es wirklich um Geld, um Reichtum. Aber dieser Preis der Nachfolge ist für den reichen Obersten zu hoch. Er geht traurig von Jesus weg. Ja, Jesus legt immer wieder seinen Finger in die Wunde, in unseren wunden Punkt. Es tut oft weh, aber ich glaube, es ist heilsam. Stell dir mal vor, du gehst zum Arzt, weil du eine Schnittverletzung an der Hand hast. Hast dich irgendwo richtig schön geschnitten. Da hilft kein Pflaster mehr, du musst zum Arzt. Der Arzt nimmt sich viel Zeit für dich. Er misst dir den Blutdruck, den Puls, stellt fest, dass du O-Beine und Schweißfüße hast, dass dir drei Zähne fehlen und deine Lungenfunktion eingeschränkt ist. Nur deine Wunde sieht und behandelt er nicht. Was wäre das für ein Arzt? Wie gut, dass Jesus da anders ist. Er möchte deine ganzheitliche Heilung, dein Heil. Deswegen legt er seinen Finger in deinen wunden Punkt, in deine Wunde. Vielleicht möchte Jesus dir wie Zachäus in deiner Einsamkeit begegnen, weil du dich abgeschottet hast, weil du verbittert bist. Jesus möchte dich heilen, da wo du Probleme hast. Vielleicht im Umgang mit deinem PC oder mit deiner Ehefrau, wo du Arbeit und Karriere vielleicht wichtiger nimmst als die Beziehung zu deiner Familie, zu deinen Kindern. Jesus sieht dich, wo dein Herz voller Neid und Hass ist. Jesus sieht uns, wenn wir auf der Straße um unser Recht kämpfen mit unserem Auto. Jesus sieht uns, wenn wir schlecht über andere Menschen reden, über Asylanten schimpfen. Aber Jesus lässt es nicht dabei gut sein. Er sagt, du, ich muss in dein Haus, in dein Herz einkehren und auskehren. Das ist besser als jeder Frühjahrsputz für deine Seele. Er möchte in dir, in deinem Leben aufräumen und dich neu füllen, ja erfüllen. Er sagt in Offenbarung 21, Vers 5 lesen wir das. Siehe, ich mache alles neu. Das will er auch mit dir. Das bedeutet nicht, nie wieder Leid, nie wieder krank sein, Trauer. Aber die Beziehung zu Jesus gibt deinem Leben ein Fundament, einen Sinn und ein Ziel. Jesus ist bei uns, auch in allem Schweren, auch in all dem, was uns begegnet. Jesus ist da. Jesus sagt zu dir ganz persönlich, wie zum Zachäus, du, komm mal da runter. Ich muss heute bei dir, in deinem Haus, in deinem Leben einkehren. Ich hab dich lieb. Erst als Zachäus das begriffen hat, kann er reagieren. Wie oft sitze ich im Gottesdienst und höre eine gute Botschaft und ändere nichts. Das war mal wieder schön. Ach, das war wichtig. Ich gehe nach Hause und ändere nichts. Zachäus, er ist anders. Ihm ist es egal, was die Leute tuscheln, hinter ihm, seinem Rücken schwätzen, was sie über ihn denken, urteilen. Er will sein Leben ändern und macht aus Gedanken Taten. Er handelt, er verteilt Geld, mehr als er schuldig ist. Er demütigt sich, weil er auf Jesus sieht, weil Jesus ihm begegnet ist. Das ist Umkehr im Herzen und im Tun. Kleiner Mann, ganz neu. Ha, vielleicht denken wir manchmal, der Zachäus, ach, der hat es doch eigentlich gut. Er konnte Jesus sehen und begegnen. Stell dir mal vor, Jesus würde mit seinen Jüngern hier durch Pfullingen ziehen. Ha, es wäre doch mal toll, wenn wir Jesus so begegnen könnten. Wir würden doch sicher auch alle am Straßenrand stehen oder hinter der Gardine gucken. Aber Jesus, er sucht keine Zuschauer, sondern Nachfolger, Jünger. Er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wirst du mir öffnen? Es ist nicht diese Tür gemeint, sondern Jesus steht hinter der Tür des Herzens, deines Herzens. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wirst du mir öffnen? Oder ebenso im Hebräer 3, Vers 15. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Heute, nicht irgendwann mal, ich habe ja noch so viel Zeit, ach, das Durchschnitt wird Mensch, was weiß ich, 86 Jahre alt oder noch mehr. Ich habe noch so viel Zeit. Wissen wir, was morgen ist? Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Ich wünsche uns, dass wir wie Zachäus wieder ganz neu Jesus begegnen, Jesus in unser Herz einlassen. Kleiner Mann, ganz neu. Ich möchte abschließen mit zwei Versen aus Römer 12, Vers 1 und 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Amen.